Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, heute ist ein besonderer Tag im Leben unserer Gemeinde hier. Es ist ein Tag, der, man kann sagen, ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Gemeinde, im Werdegang der Gemeinde. Ein Tag, der sich gut eignet, in die Geschichtsbücher aufzunehmen. Aber was ich betonen will, dieser Tag ist nur möglich, weil es viele andere unbedeutende Tage gegeben hat, in unseren Augen unbedeutend, aber die waren entscheidend wichtig, dass wir heute das feiern können. Heute feiern wir das Ergebnis von etwas, was über viele Jahre herangewachsen ist. Ja? Wie Gott, wie Eugen schon sagte, wie Gott beschenkt hat, ja? Mit lieben Menschen, die uns umgeben und die aus uns etwas gemacht haben, das, was wir heute sind. Ja. Da ist die Familie da, da ist die Gemeinde, da sind Freunde, da sind verschiedene Tage, die mit Tränen begleitet wurden, wo wir Leid erfahren durften. Und gerade durch sowas bereitet Gott etwas vor. Das Leben eines Christen, eines jeden Christen, kann man mit einer spannenden Reise vergleichen. Unsere vorrangige Aufgabe ist es, eine Wesensveränderung zu erleben. Von einer sündigen Natur zu einer christusähnlichen Persönlichkeit. Und das ist ein spannender Prozess, eine spannende Reise. Wir sind in Sünden geboren, wir sind sündige Menschen und unser Ziel ist es, eine christusähnliche Persönlichkeit zu werden. Und das ganze Leben ist eine Reise, vergleichbar mit einer Reise. Dieses Ziel ist von größter Bedeutung für unsere täglichen Aufgaben in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Von unserem Sein ist unser Erfolg und unser Misserfolg abhängig. Von dem, wie wir dann eben sind, wie weit wir sind, ist unser Gelingen im Leben abhängig, in der Familie, in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. Nicht das, was ein Mensch weiß, seine Bildung. Nicht das, was ein Mensch kann, seine Fähigkeiten. Und auch nicht das, was er besitzt, was er auf dem Konto hat, ist so entscheidend wie das, was er ist, sein Sein. Ja. Christus ähnliche Persönlichkeit, dieser Weg dorthin. Wir haben eine zweifache Aufgabe. Jeder Mensch hat eine zweifache Aufgabe. Erstens, wir selbst müssen diesen Prozess gehen, der Veränderung zur Christusähnlichkeit. Manchmal aber, glaube ich, sind wir in der Gefahr, ich beobachte das zumindest und packe mich selbst auch dabei, dass wir manchmal so leben, als wäre das ein Selbstzweck. Ein Leben in dieser Veränderung, ein Leben in der Heiligung mit einer gewissen Endstation. Nein, die zweite Aufgabe ist wichtig. Wir sollen Christus ähnlicher werden, nicht zum Selbstzweck. Das führt oft zu einem geistlichen Stolz, ja? Sondern nicht zu einem Selbstzweck, sondern um anderen dienen zu können. Zur Ehre Gottes, damit Gott verherrlicht wird und damit wir anderen dienen. Unsere Wesensveränderung ist wichtig, um anderen dienen zu können. Das sind die zwei Aufgaben. Erstens, und Paulus beschreibt das sehr schön, als er an die Ältesten in Ephesus spricht und sagt, habe Acht auf dich selbst und auf die ganze Herde. Und das ist eine gute Beschreibung für Leiter in der Gemeinde. Habe Acht auf dich selbst, damit fängt das immer an. Habe Acht auf dich selbst und auf die ganze Herde. In meinem bisherigen Leben gab es in einer besonderen Weise drei Menschen, ich sage das mal so, drei Kategorien, drei Menschen, die mich beeinflusst haben, die ganz viel in mich investiert haben. Es gab viele mehr, aber ich möchte drei hervorheben. Die erste Person ist meine Frau Helene. Wir sind fast 37 Jahre verheiratet und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der einen größeren Einfluss auf mich hatte, als sie es hat. Ich sage oft, ein Mann ist nur das, was eine Frau aus ihm macht. Und genauso gilt das natürlich auch umgekehrt. Was ich aber sagen will, wir segnen heute die Brüder ein, die Männer, zu Ältesten, zu Diakonen. Die Aufgabe und die Rolle der Ehefrau ist nicht zu unterschätzen. bitte achtet. Und wir wollen auch als Gemeinde das würdigen und schätzen und beten für unsere Ehefrauen. Zweitens, meine Eltern. Mein Vater war auch Pastor, viele Jahre, sein Leben lang. Ich kenne ihn nur als Pastor. Er war ein ganz einfacher Mann. Er lebte so, wenn ich heute zurückschaue, er ist schon seit Jahren beim Herrn, dann hat er selbst von sich nie geglaubt, dass er ein besonderer Mensch ist, sondern er war ein ganz einfacher wie alle. Aber was für mich entscheidend ist, nicht, dass er ein Pastor war, das war nicht das Entscheidende, sondern dass ich niemals an seiner Liebe gezweifelt habe in meinem Leben. Das ist etwas ganz Wichtiges für mich, das ist ein Schatz in meinem Herzen. Einen viel größeren Einfluss aber hatte meine Mutter auf mich. Sie hat mich geprägt. Sie war definitiv jemand, der mich beflügelt hat. Sie sah mich nicht so, wie ich war, sondern so, wie ich werden konnte. Das hat mich beflügelt. Ein dritter Mensch, der mich sehr stark geprägt hat, das war mein erster Pastor, der auch schon lange beim Herrn ist. Seine Liebe zu Jesus und zum Wort Gottes. Bei ihm hatte ich das Gefühl, er kennt die ganze Bibel, weil er sie liebte, weil er gelebt hat in der Schrift. Er liebte die Gemeinde, hat sein Leben lang der Gemeinde gedient. Das hat einen bleibenden Eindruck und eine bleibende Prägung auf mich gemacht. Das ist auch unsere Aufgabe, mit unserem Sein unseren Dienst zu tun. Und egal, ob Diakone oder Älteste, Pastoren, wir alle haben da die gleiche Aufgabe, Menschen zu helfen, zu begleiten, Christus ähnlich zu werden. Und das können wir nur dadurch, dass wir selbst es werden, mit gutem Beispiel vorangehen. Ich möchte den Text lesen, den ich zugrunde gelegt habe für diese heutige Predigt, aus 1. Petrus Kapitel 5. Petrus schreibt Folgendes: Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Christi, die euch anbefohlen ist, und gebt gut Acht, nicht gezwungen, sondern bereitwillig, nicht um schändlichen Gewinn zu erlangen, sondern von Herzensgrund, nicht wie ein Herrschen über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unvergängliche, unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. Hier möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, was die Aufgaben der Ältesten sind. Zur Information für unsere Gäste: Wir haben bereits ja Älteste und auch Diakone. Der Eugen, der Robert sind schon seit Jahren hier Älteste. Sie bleiben es auch und Fabi kommt dazu in dieses Ältesten-Team. Und wir haben einen Diakonen, das ist der Viktor Tillmann. Und es kommen zwei heute dazu, der Stefan und der David. Und das freut uns sehr, dass somit das Team verstärkt wird. Und wir werden heute sehen, die Aufgaben sind so vielfältig, die kann niemand alleine schaffen. Und Gott in seiner Weisheit hat das auch so geordnet, dass wir mehrere sind, dass es ein Team ist immer, eine Ältestenschaft und ein Diakonenteam. Ja. Ich möchte darauf eingehen, was sind denn die Aufgaben? Petrus beschreibt das hier. Er sagt, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Wenn wir an Petrus denken und als Petrus diesen Text oder diese Gedanken hier aufgeschrieben hat, gehe ich davon aus, dass er im Gedanken hatte, wie sein Leben war. Er hat mit Sicherheit hier, als er darüber gesprochen hat, weidet die Herde Gottes, daran gedacht, wie er selbst versagt hatte, wie er Jesus verleugnet hatte in der Stunde, in der schwersten Stunde unseres Herrn, ja, wo er am dringendsten seine Hilfe braucht, dort im Garten Gethsemane. Wir kennen die Geschichte, ja. Da war Petrus derjenige, der ihn dreimal in dieser Nacht des Sterbens verleugnet hatte. Das hat er mit Sicherheit nicht vergessen. Ich stelle mir das vor, dass diese Erfahrung sich in seine Seele eingebrannt haben. Da ist die Erfahrung, wo er gesagt hat, ich gehe fischen. Das hat alles keinen Zweck. Wir haben gedacht, wir haben geglaubt, aber es ist alles anders gekommen. Enttäuschung, Frust. Und er sagt am Ende, ich gehe fischen. Und dann begegnet am See Genezareth am Ufer dieser auferstandene Herr, den Petrus, und stellt ihm eine einzige Frage. Er fragt nicht nach all dem, was gelaufen ist. Was hast du getan, als du mich heute Nacht verleugnet hast? Du hast doch geschworen, du, auch wenn alle dich verlassen werden, werde ich bei dir bleiben. Nichts, kein Vorwurf, keine Frage, eine einzige Frage. Hast du mich lieb? Das ist die entscheidende Frage. Und der Auftrag ist ganz klar, weide meine Schafe. Und das gibt er hier weiter an den Ältesten. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und so dürfen wir auch in dieser Wesensveränderung und indem wir andere begleiten, die Strategie Gottes ist klar und deutlich. Sie geht durch Zeiten der Einsamkeit, sie geht durch Krisen, sie geht durch Versagen, sie geht durch Rückschläge und durch Leid. Das ist die Schule Gottes. Wenn ich heute sage, ich bin bereit, mich zur Verfügung zu stellen, um Gott zu dienen, dann muss ich auch das bereit sein, auf mich zu nehmen. Auf dem Weg dorthin, um ein Mensch zu sein, der andere trösten kann, andere ermutigen kann, anderen helfen kann, geht es in der Regel durch diese Erfahrungen durch. Zeiten von Rückschläge, Zeiten von Enttäuschungen, von Frust, von Leid und Einsamkeit, sich verlassen zu fühlen. Aber wir dürfen sicher sein, Gott ist immer bei uns, immer an unserer Seite. Wir werden dort geformt zu einem brauchbaren Werkzeug. Die Aufgaben, die weiteren Aufgaben, wenn wir uns vorstellen, die Aufgaben eines Hirten, sie sind führen und fördern. Ein Steuermann sein, ein Navigator sein. Beim Navigationsgerät, wir kennen das, sind zwei Informationen ganz wichtig. Der eine ist, wo bin ich, mein jetziger Standpunkt, und der zweite, das Ziel, wo will ich hin? Und dann ist es egal, ob es dann eine Straßensperrung gibt, ob es dann Stau gibt, ob es andere Hindernisse gibt. Ein Navigationsgerät findet immer den kürzesten Weg dann noch aus der Situation. Und Hindernisse in unserem Dienst, auch in der Gemeinde, wird es mehr als genug geben. Das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Aber das darf nie als Ausrede genutzt werden. Sondern dann suche ich einen anderen Weg. Wenn die Liebe Christi in mir ist, dann suche ich, so wie ein Navigationsgerät, immer einen Weg. Das Ziel im Auge behalten ist wichtig. Den Weg dorthin kennen, sicher gehen, einen gangbaren Weg. Vorne gehen bedeutet es für Leiter. Hier braucht man Weisheit, hier braucht man Weitsicht und Entschlossenheit. Weisheit von oben. Das ist das, was gefragt ist, die wir uns von Gott erbitten dürfen. Gott sagt, er gibt gerne, er schenkt gerne Weisheit. Also das, ich erinnere mich sehr gut, ich wurde mit 29 zum pastoralen Dienst berufen, vor einigen Jahren ist das bereits. Und das war etwas, worüber ich erstaunt war, dass ich plötzlich vor neuen Herausforderungen stand. Und dann war ich erstaunt, wie Gott mir Ideen gab, wie Gott mir Klarheit gab, wie er mir Weisheit gab. Das war so eine ganz konkrete Erfahrung, die sich bei mir sehr deutlich... Und so dürfen wir vertrauen, dass Gott auch unseren neuen Mitarbeitern und Leitern das geben wird. Aber wir dürfen darum bitten. Und heute wollen wir das tun als Gemeinde. Wir wollen beten, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Weitsicht, ja. Die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, dass sie das Ziel vor Augen haben, wo die Reise hingehen soll. Entschlossenheit, wenn alle Informationen da ist, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, dann braucht es Mut, Entscheidungen zu treffen. Sonst bleiben wir Träumer und nicht Leiter. Unser Weg als Gemeinde im geistlichen Leben ist oft eine Gratwanderung. Da sagt uns die Bibel ganz deutlich, dass wir nicht gesetzlich sein dürfen. Wir leben im Geist und wir wandeln im Geist. Ja? Gesetzlichkeit ist nicht das, was die Bibel als den richtigen Weg sieht. Auf der anderen Seite sagt uns aber auch die Bibel, wir sollen nicht fleischlich sein. Nicht fleischlich heißt nicht egozentrisch, auf uns selbst gerichtet, sondern geistlich. Das ist der Weg. Und das ist die Herausforderung als geistliche Leitung, einen geistlichen Weg zu gehen. Wenn wir über Führen und Fördern reden, dann ist es wichtig, wir alle sind leben und sind geboren in Sünden, wie ich schon sagte. Wir lieben es, und besonders Leiter, merke ich, wir lieben es, Helden zu sein. Und gerade in Zeiten, wenn Gott uns segnet und Gelingen schenkt und die Gemeinde wächst und es blüht alles, birgt in sich eine Gefahr, dass wir uns da sehr wichtig nehmen und auch wenn wir das theoretisch vom Kopf her oft wissen, fällt es uns schwer, demütig zu bleiben. Das ist eine große Anfechtung. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und in solchen Momenten nicht als Heldin dazustehen, sondern Heldenmacher zu sein. Die Aufgabe von Leitung ist Heldenmacher. Wir brauchen keine Heldin vorne, sondern Menschen wie du und ich. Wenn sie versagt haben, sie stehen dazu. Aber die investieren, um andere zu Helden des Glaubens zu machen. Für Nahrung sorgen ist die Aufgabe der Ältesten und der Diakonen. Brot des Lebens, das Wort Gottes, immer frisch und saftig zu präsentieren. Und andere dazu befähigen, das Gleiche zu tun. Abwechslungsreich, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nicht nur gewisse Lieblingsthemen, sondern den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Für Nahrung sorgen, das ist einmal durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Eine große Herausforderung, auch heutzutage. Dann aber auch für Nahrung sorgen durch Gemeinschaft, durch geistliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der eine Atmosphäre der Vergebung herrscht. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und wir werden in Zukunft auch Fehler machen. Aber hier gilt es, einander zu vergeben, und zwar bedingungslos. Und das kann Gott allein schenken uns. Er gibt uns die Kraft und die Fähigkeit zu vergeben, einfach ohne, dass da irgendwelche Bedingungen sind und ohne, dass wir dann uns da nochmal so eine Liste haben und uns Dinge vormerken. Und wenn dann demnächst wieder was kommt, dann habe ich ja schon eine ganze Liste. Nein, komplett löschen. Und wenn nächstes Mal, und das passiert immer wieder, dass wir das zweite Mal und das dritte Mal dieselbe Person wieder uns enttäuscht, aber da hole ich nichts Altes hervor, sondern das ist, als würde er das erste Mal uns enttäuschen, mich enttäuschen. Ja. Vergebung, so wie Christus uns vergeben hat. Einander tragen in Geduld und Demut. Das bedeutet Nahrung geben. Das heißt, für die Herde sorgen, mit gutem Beispiel vorangehen. Beschützen sollen wir die Herde als Leitung vor Verführung und Irrlehren. Und durch rechte Lehre. Ich glaube, das ist unmöglich, dass man Aufklärung jeglicher Irrlehre macht. Bei der Ausbildung der Bankkaufleute wird auch in der Regel nicht all die Fälschungen ihnen beigebracht, sondern was ist das richtige Geld? Wie kann ich echtes Geld erkennen? Und so denke ich, ist das vielleicht für uns auch eine gute Sache, dass wir das Richtige lehren und verkündigen. Indem, dass wir beschützen, ist es wichtig, dass wir lagern und zur Ruhe führen, so wie wir im Psalm 23 lesen von Jesus, unserem guten Hirten, in die Gegenwart Gottes zu führen, unter den Schirm des Höchsten zu führen, nicht durch allgemeine Angstmacherei. Wenn ich zurückschaue die letzten Jahre, dann sind wir ja von einer Katastrophe in die andere geschlittert als Menschheit. Da kam die Corona-Zeit, dann kam die Flutkatastrophe hier bei uns in der Region und jetzt der Krieg in Europa. Und ich weiß und wir wissen alle, regieren lässt es sich mit Angst viel leichter als mit etwas anderem. Und hier dürfen wir als geistliche Leiter nicht in dasselbe Horn blasen. sondern unter den Schirm des Allmächtigen und des Höchsten führen. Das ist der richtige Weg. Zum Gebet, zum Gott. Gott ist der Allmächtige. Wer so beschäftigt ist, dass er keine Zeit für das Gebet hat, der sägt an dem Ast, auf dem er selbst sitzt. Wir sollten niemals an dem Gebet, an der Zeit des Gebets sparen. Durch menschliche Energie von Verstand und Wille erreichen wir menschlich begrenzte Ergebnisse. Doch durch das Gebet legen wir übernatürliche Quellen frei. Deshalb ist das Gebet so wichtig. Für die Ältesten, aber auch für die Diakonen. Die Gebetszeiten in der Gemeinde sind die wichtigsten Zeiten der Gemeinde. Das darf nie vernachlässigt werden. Ob es im Hauskreis ist, in der ganzen Gemeinde, Gebet muss immer hochgehalten werden. Damit sagen wir, Gott, wir sind von dir abhängig. Die Gemeinde beschützen bedeutet auch, die Verirrten zurückzuholen, sie zu suchen, sich auf den Weg zu machen. Manchmal die 99 sein lassen und diesem einen nachgehen. Das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat. Suchen, ihnen nachgehen, die Verlorenen zu suchen, die Verwundeten zu verbinden, die von der Sünde, von dem Teufel angegriffen worden sind, verletzt worden sind, sie zu verbinden, die Schwachen zu stärken. Diese Aufgaben sind sehr vielfältig und sie kann man nur gemeinsam. Und das ist gut. Wir sind ja alles Menschen und die Ältesten bleiben Menschen. Und das ist gut, wenn sie auch mal Zeiten haben können, wo sie schwach sind und wo dann andere da sind, die dann stark sein können. Ja? Deshalb ist, denke ich, auch die Idee Gottes gewesen, dass es nicht alleine jemand macht, sondern dass es mehrere machen. So viel zu den Aufgaben, das, was Älteste tun sollen. Ich möchte auch etwas sagen zu den Aufgaben der Diakone. Da ist uns Apostelgeschichte 6 ja ein Text, der als Grundlage dient. Da heißt es, dass die Diakone die Verwaltung des Gemeindebesitzes oder das Organisieren der Gemeinde des Gemeindelebens da stark involviert sind. Dienst am Tisch, praktische Arbeiten. Wir sehen in Apostelgeschichte, vorher gab es Missstände und Unzufriedenheit, es gab Frust in der Gemeinde und nachher Wachstum des Wortes. Und das ist das Ziel, damit die Apostel entlastet werden, so hieß es in Apostelgeschichte 6, damit die Ältesten entlastet werden und sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Insofern ist das ganz wichtig, dass die Arbeit der Diakone auch ganz wichtig oder gut gemacht wird und zum Gesamtwohl der Gemeinde beiträgt, damit die Gemeinde wachsen kann, damit die Ältesten sich noch mehr mit der Wortverkündigung auseinandersetzen können, damit die Menschen gut versorgt sind in der Gemeinde, damit Missstände ausgeräumt werden, Unzufriedenheit verschwindet und eine Atmosphäre in der Gemeinde ist, die attraktiv ist, die die Gemeinde anziehend macht, damit Menschen, die in die Gemeinde kommen und Hilfe suchen, sagen, ja, hier möchte ich bleiben. An der Liebe sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus. Ja? An der Liebe zueinander. Und da haben gerade die Diakone einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Also das ansonsten, denke ich, sind auch Diakone oft, haben eine leitende Funktion in der Gemeinde, aber in dieser Aufteilung, wie die Bibel uns das hier sagt. Ich möchte noch auf das Wie eingehen. Wir haben über das Was gesprochen, was die Aufgaben sind, aber dann möchte ich noch mal einiges dazu sagen, wie sollen wir es denn tun? Und unser Text in 1. Petrus Kapitel 5 sagt uns, dass wir das freiwillig, nicht gezwungen tun sollen. Und auch unsere Brüder, denke ich, die werden das oder können das bezeugen, keiner hat sie gezwungen, keiner hat sie überredet. Uns war das wichtig, darauf zu achten, sondern sie machen das freiwillig und gerne. Es ist ein schönes Werk, lesen wir an einer anderen Stelle. Paulus sagt zu dem jungen Timotheus, es ist ein schönes Werk. Er sagt nicht, dass es ein schöner Posten ist, sondern es ist eine schöne Arbeit. Und das gilt es dann auch zu tun. Es ist manchmal nicht so leicht, diese Aufgabe zu tun. Es gibt Zeiten, wo wir da auch, wo das auch sehr schwer sein kann, aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder da auch von Gott beschenken lassen. Von der Freiwilligkeit hängt es ab, ob ich müde werde oder nicht. Jemand, der das gezwungen macht, der wird sehr schnell müde. Jemand, der es gerne und freiwillig macht, der wird das lange machen können. Das ist ja so wie Klavierspielen. Bei den Kindern haben wir das besonders gemerkt. Wenn wir sie ja, sehr stark dazu gedrängt haben, haben sie oft sehr drunter gelitten. Das hat ihnen sehr viel Kraft gekostet. Aber als sie dann selbst begriffen haben oder selbst, wie soll ich sagen, Geschmack bekommen haben und das gerne und freiwillig gemacht haben, gab es richtig eine gute Entwicklung. Und so, denke ich, kann man das auch hier sagen. Und ob wir neue Mitarbeiter in der Gemeinde dazu bekommen, gewinnen können, hängt auch davon ab, ob die Leiter ihren Dienst freiwillig und gerne machen. Weil das ist dann, denke ich, auch attraktiv. Von Herzensgrund, nicht aus schändlichem Gewinn willens. Ein Gedanke noch zurück. Freiwillig und gerne. In Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, da geht es darum, wie wir das den Leitern leichter machen können, wie wir ihnen helfen können, das gerne und freiwillig zu machen. Gehorcht euren Leitern und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft dafür ablegen werden, damit sie das mit Freuden und nicht mit Seufzen dann, denn das wäre nicht gut für euch. Ja? Also wir als Gemeinde können es ihnen leichter machen, den Dienst freiwillig und gerne zu tun. Ja? Dann der nächste Punkt, von Herzensgrund, nicht aus schändlichem Gewinnwillen. Nicht aus finanziellen Vorteilen, diese Gefahr besteht bei uns gar nicht, wir bezahlen keinen. Von daher ist das nicht der Grund, warum sie das jetzt übernommen haben. Nicht aus, also ein schändlicher oder eine nicht gute Motivation wäre, wenn wir das einfach machen, um Ehre und Ansehen zu bekommen. Ja, ja. Das, ja, das denke ich, ist eine ehrenvolle Aufgabe in der Tat, aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Ja. Nicht um Macht und Einfluss auszuüben, auch das wiederum würde ich sagen, Einfluss, wir wollen als Leiter Einfluss ausüben. Ja? Und man braucht auch gewisse Vollmachten, um seinen Dienst auszuführen. Aber es darf nicht das Ziel sein, weswegen ich das mache. Wenn ich das als höchstes Ziel sehe, dann führt mich das total in die Irre. Als Vorbilder sollen wir es machen. Jesus Christus allein ist der Herr und unser Vorbild. Und ihm wollen wir nacheifern. In 1. Timotheus 4, Vers 12, da schreibt Paulus Folgendes: Niemand verachte deine Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Reinheit. Und das ist die beste Möglichkeit, zu leiten. Das ist mit unserem eigenen Vorbild, im Wort. Persönliches, ständiges Bibelstudium, ja, Josua 1, Vers 8. Und lass das Wort Gottes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Dass wir selbst Achtung haben vor der Bibel und vor der Offenbarung Gottes in der Bibel. Wir leben im Zeitalter der Bibelkritik. Da gibt es die sogenannte wissenschaftliche Bibelkritik, die Bibel in Frage stellt. Und davon wollen wir uns ganz klar distanzieren, sondern das Wort Gottes, das ganze Wort Gottes, die Bibel, ist von Gott eingegeben und ist irrtumslos und unfehlbar. Dann die praktische Bibelkritik, wo wir sagen, ja, die Bibel lehrt das zwar, aber in der Praxis ist es nicht machbar. Wir machen das anders. Dann ist die traditionelle Bibelkritik. Wir, aus unserer Erfahrung wissen wir, dass das so und so nicht geht und wir müssen es anders machen. Ja. Die Frage ist nicht, wie haben wir das früher gemacht, sondern die Frage ist, was sagt die Bibel wirklich? Wie können wir das wirklich auf heute anwenden? Also sei ein Beispiel im Wort. Ich bin froh, dass auch unsere angehenden Leiter da ganz klar stehen. Und weil das ist ganz wichtig für die Zukunft der Gemeinde, dass wir da dem Wort Gottes absolut vertrauen. Die ganze Bibel und die Bibel allein ist Maßstab und Richtschnur für alle Glaubensfragen und für alle Alltagsfragen. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, und zwar gern, gleich und ganz. Das ist die Herausforderung. Verfälsche es nicht, das Wort Gottes, weder aus Menschengefälligkeit noch aus Menschenfurcht. Ein Beispiel im Wandeln, sagt Paulus ja hier weiter, wendet das Wort Gottes an, auch im praktischen Leben, im Handeln. Vermeide Anstoß. An dieser Stelle möchte ich das Problem ansprechen der Generationen, Generationskonflikt. Diesen hat es schon immer gegeben. Das ist kein neues Phänomen. Als vor Jahren ich als junger Leiter eingesetzt wurde, da gab es das auch schon. Dann stand ich auf der Seite der jungen Leute. Heute stehe ich auf der Seite der etwas Älteren schon. Ja? Und das gab es damals und das gibt es heute. Die Idee Gottes, das kann ich, glaube ich, mit Überzeugung sagen, ist immer gewesen, jung und alt zusammen beten Gott an. Ja? Das ist nicht die Lösung, die Alten für sich, die Jungen für sich, sondern hier, und da spielt dieser Aspekt mit hinein, Rücksicht nehmen. Die Alten nehmen auf die Jungen Rücksicht. Das ist keine Einbahnstraße, dass nur die Jungen auf die Alten und die Jungen auf die alten Menschen. Ja. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, wir sehen die Welt unterschiedlich und hier heißt es, füreinander da zu sein, füreinander ein offenes Ohr zu haben. Und ich glaube, unsere Gemeinde, kann ich sagen, macht das sehr gut. Ja. Unsere älteren Geschwister sind sehr großzügig und umgekehrt auch. Ja. Und dafür können wir dankbar sein, was aber nicht heißt, dass es in Zukunft auch so einfach in den Schoß uns fallen wird. Das wird Arbeit bedeuten, das wird bedeuten, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen. Die Liebe soll das bestimmende Element sein und das, was uns verbindet. Ja. Heuchelei darf nicht sein. Also ein Vorbild im Wandeln bedeutet, Heuchelei immer wieder auszumerzen. Das ist nicht das, was Gott gefällt, sondern Gott spuckt das aus, so lesen wir das in Offenbarung. Er mag das, er lehnt es ab, er hasst es. Ja? Lass die Frucht des Geistes wachsen in deinem Leben. Und zwar, dass wir einfach das, was der Geist Gottes in uns bewirkt, auch ganz bewusst leben und damit ein Vorbild auch für andere sein. Ein Vorbild in der Liebe. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und wir sind befähigt worden zu lieben, voraussetzungslos, auch ohne Gegenliebe zu erwarten. Gerade als Leiter ist es wichtig, dass wir Liebe geben, Liebe schenken, ohne dass wir erwarten, dass man uns das Gleiche tut. Nicht einfach jeden Wunsch erfüllen, sondern alles tun, was dem anderen zum Heil dient. Ja. Ermutigung, Trost, Ermunterung, Zurechtweisung, Zucht, alles gehört dazu. Nicht mit Worten allein, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Und das ist das, worauf es ankommt, wenn wir ein Vorbild in der Liebe sein wollen. Und ein Vorbild im Glauben, festhalten an der Schrift, immer einen Schritt weiter zu sein als die anderen, aber die anderen mitnehmen auf diesem Weg. Vertrauen in die Kraft Gottes und ein Vorbild in der Reinheit. In einem Zeitalter des Sittenverfalls, wo Auflösung der Moral vonstatten geht, ist es wichtig, dass wir da ganz klar ein Vorbild sind, auch in der Reinheit und biblische Maßstäbe auf unser eigenes Leben anwenden. Das Leben eines Christen ist eine spannende Reise. So habe ich die Predigt angefangen und so möchte ich sie auch abschließen. Und erst recht auch das Leben der Leiter ist eine spannende Reise. Unsere vorrangige Aufgabe ist es, die Wesensveränderung von einer sündigen Natur zu einer christusähnlichen Persönlichkeit. Und hier haben wir zweifache Aufgaben, selbst in diesem Prozess zu wachsen, selbst immer wieder christusähnlicher zu werden und anderen zu helfen, für andere da zu sein. Das bedeutet Dienst der Leitung, sowohl im Ältestenamt als auch im Diakonenamt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die euch anbefohlen ist. Amen.